Wo ich bin. Eine Kurzgeschichte erschienen im Verlag smartstories.at. Geschrieben und gesprochen von Katharina Nicolai. Müde und gelangweilt streichelt mein Zeigefinger das Smartphone. Ich scrolle mich durch Facebook und verschwende Lebenszeit. In nur einer Sekunde nehme ich eine Flut von Reizen auf, die ich weder fassen noch verarbeiten kann. Bilder, Worte, Videos, tausende Beiträge flimmern auf und ziehen hinüber. Vermutlich wäre es sinnvoller, eine dieser furchtbaren Fernsehsendungen einzuschalten. Die Gefahr jedoch, dass sie mich tatsächlich unterhalten könnten, verbietet mir das Einschalten. Denn diese Schuld darf ich unmöglich auf mich laden. Also liege ich hier, liege tief, ganz tief in der tiefsten Kuhle meiner Couch. Ich denke an einen der zahlreichen Meditationskurse, die ich belegte. Eine dünne Lehrerin mit langer, goldener Mähne gab vor, sich ausschließlich von Licht zu ernähren, wofür sie bis heute all meinen Respekt und meine vollste Anerkennung genießt, vor allem im Winter. Sie forderte uns auf, tief, ganz tief und immer tiefer in uns selbst zu versinken. Der Körper sinkt schwer wie Blei zum Erdmittelpunkt. Tiefes Atmen löst alle Probleme. Bin mich suchen gegangen. Wenn ihr mich findet, bevor ich wiederkomme, sagt Bescheid, wo ich bin. Ich lache. Was für eine geniale Statusangabe. Von einem mir unbekannten Facebook-Freund. Da sage mal einer, Facebook sei oberflächlich. Von wegen. Da drin steckt tiefgründige Philosophie. Ich beginne zu zählen, wie oft ich mich schon gesucht und nicht gefunden habe. Ich war 13. Fühlte mich unfassbar alt und konnte mir nicht vorstellen, dass es noch mehr zu begreifen gibt, als ich nicht sowieso schon tausendmal durchdacht hatte. Kurzum, ich hatte die Weisheit gefressen und war furchtbar enttäuscht von ihr. Das war alles? Tolle Gesellschaft habt ihr mir da aufgebaut. Mehr war nicht drin? Come on! Ich brauchte dringend echte Magie. Das wahre Leben war viel zu grau und tröge. Und der Ausblick auf eine Zukunft in vorgezeichneten Pfaden von Schule, Ausbildung, Beruf, Heim und Herd bewirkte notorischen Brechreiz. Lieber hätte ich mir gleich die Kugel gegeben, um den Weg abzukürzen. Die meisten Selbstmorde geschehen in der Jugend, was womöglich am unausgereiften präfrontalen Kortex liegt, der im vorderen Gehirn sitzt und zuständig für Risikoabwägung und Langzeitziele ist. Aber das wusste ich in meiner Allwissenheit noch nicht. Was ich wusste, war, dass ich jeden hasste, der mich mit den Worten »Ja, ja, die Pubertät« belächelte. Sollten sie doch alle das kranke Spiel der kranken Welt mitspielen. Ich brauchte dringend eine andere Realität, eine übergeordnete Wahrnehmung, ein anderes Bewusstsein, irgendwas mit Gott und Zauberreich. Vielleicht ein paar Drogen, aber bloß nicht die harte Sorte, denn ganz wollte ich es mir schließlich nicht versauen und vor allem wollte ich die Zügel meines Lebens nicht abgeben. Ich saß also mit 13 Jahren auf einem steinigen Felsen über den Gipfeln des Thüringer Waldes, rauchte einen Joint und blickte auf Lichtung, dichten Wald und tiefen Abgrund. Irgendwo dazwischen musste Gott stecken. Wenn er auf diesem Traummotiv jedes Yoga-Kalenders nicht war, wo dann? Ich versank in bewusstseinserweiternde Meditation. Ich betete, rief alle Götter der Natur an, beschwor Buddha, Jesus, Maria, Lakshmi und alle Erscheinungen der großen kosmischen Dynamik, sich zu zeigen. Ich atmete tief, tiefer und immer tiefer, lange bevor ich diesen Auftrag im Yogakurs erhielt. Auf tiefes Atmen kam ich nämlich von ganz allein, nützte aber nichts. Es roch nach Nadeln und Sommer. Kleine Insekten nutzten unmerklich die Chance, ganz tief und immer tiefer in meine Nase zu dringen, und nichts geschah. Ich bat Gott, mir ein Zeichen zu geben. Er sollte mir einen Weg weisen, einen Weg, der ins wahre Leben, raus aus dem Hamsterrad, raus aus allen Zwängen führte, einen Weg, der mein Weg war, der mich in meine Welt führte, meine Talente vollends in Schaffenkraft verwandelte. Ein kleiner Wind kam, mehr nicht. Beleidigt beschloss ich, statt Gott mich selbst zu suchen. Vielleicht fände ich mich und in mir auch noch Gott. Ich suchte mich mit 13 im Wald. Ich suchte mich in meinem Kinderzimmer vor meinem Kerzenaltar. Manchmal fand ich mich in durchtanzten Nächten, doch am nächsten Tag war ich wieder verschwunden. Dann suchte ich mich nach dem Abi in mexikanischen Prozessionen, zum Fest der Toten, während ich mit weinenden Mamas auf Gräbern picknickte. Zur Studiezeit suchte ich mich im Buddhismus und besuchte das Zentrum des Diamantweg-Buddhismus, da es in meiner Stadt leider kein Zen-Zentrum gab, was weniger dogmatisch gewesen wäre. Also suchte ich mich und Gott mit Hilfe des Lamas Ole Nidal und des 13. Karmapa. Leider verstand ich das mit dem Karmapa überhaupt nicht. Inzwischen suchte ich nicht nur mich und Gott, sondern auch die allumfassende Wahrheit allen Seins und die Weltenseele. Die Suche weitete sich also aus, statt sich zu verkleinern. Ich suchte 10 Tage schweigend und sitzend in einem indischen Ashram. Ich suchte von Darmkrämpfen geplagt in Varanasi, als ich über Leichen stieg, die auf das Feuer der Erlösung am heiligsten Ort der Welt warteten. Ich schickte Kerzen auf die Reise über die Wogen des Ganges. Sie saßen auf orangenen Blüten und wurden von lauten Ritualen am Flussufern begleitet. Später wedelte ich mit 10 Räucherstäbchen in jeder Hand vor chinesischen Ahnenaltären in Kuala Lumpur. Praktischerweise stand eine Straße weiter eine Moschee, für die ich mich etwas widerwillig verschleierte. Wohler fühlte ich mich im benachbarten Viertel Little India. Aus dem Hindu-Tempel tönten laute Mantras, begleitet von rhythmischen Trommelschlägen. Ein Mantra konnte ich mitsingen. Ich kannte es noch aus Varanasi. Das Exotische fühlte sich vertraut an. Ein Teil von mir war längst Hindu geworden, das weiß ich heute. Damals war ich nur enttäuscht darüber, dass ich mich selbst im Vertrauten nicht fand und Gott den prachtvollsten Ritualen fernzubleiben schien. Am nächsten Tag suchte ich mich in einer Kirche und vor einer Buddha-Statue. Die spirituelle Vielfalt Malaysias machte mich sprachlos. Doch ich fand weder Gott noch mich. Wo war ich bloß? Und was ist eigentlich mit Gott los? Ein Menschenleben lang Urlaub oder was? Nach dem Studium ging der Ernst des Lebens endgültig los. Steuererklärungen, beruflicher Werdegang, Projekte, Wohnungseinrichtung, Feierlichkeiten. Als hätte ich nicht genug zu tun. Ich platzierte meine Suche in wöchentliche Pilates- und Yogakurse. Auch nahm ich hin und wieder Chakrentänze und irischen Square Dance mit. Einmal ließ ich mich schamanisch reinigen. Man weiß ja nie, wo man sich unverhofft finden könnte. Doch das Leben ging erbarmungslos nüchtern weiter. Keine kleinen Wunder, wenig Überraschung, keine große Wendung. Bis ich mich endlich aus dem Teufelskreis meiner Selbstfindung löste und dafür sorgte, dass meine Familiengeschichte eine Spirale blieb und nicht Sackgasse wurde. Ich bekam mein erstes Kind. Auf einmal erschien das selbstsüchtige Suchen und Drehen um mich, das Besessene bei mir und mit mir und immer wieder in mir selbst sein, sinnloser denn je. Wo war das Dorf, das mich erzogen hatte? Wo die Kinder meines Dorfes, die ich erziehen durfte? Warum war da nur ich, egal wohin ich blickte? Wieso suchte ich mich, statt andere zu sehen? Als öffnete ich die Augen zum ersten Mal, erwachte ich aus einem tiefen Schlaf und blickte auf mein Kind und damit auf alle Kinder und alle Eltern, mit denen ich nun verbunden war. Ich sah die Mütter auf den Gräbern beim mexikanischen Totenfest, die mit ihren toten Eltern feierten, weil sie sich in Ewigkeit verbanden. Ich sah chinesische Familien vorm Ahnenaltar, wie sie sich all die Schultern bewusst machten, auf denen ihre Füße standen, wie sie ihnen dankten und sie lobpreisten, weil all die Väter und Mütter ihr Leben möglich gemacht hatten. Ich sah die kleinen Buddhas, die von ihren Familien ausgesandt wurden, das Glück zu finden. Ich sah die Geschichte der Menschheit aufgedröselt, vernestelt und verzweigt in tausende Schicksale, alle miteinander verwoben. Ich sah in jedem Finanzberater einen Sohn, in jeder Lehrerin eine Mutter. Das Leben bekam eine tiefere Dimension, die mir der tiefste Atemzug nicht hätte ermöglichen können. Ich brauchte mich nicht mehr finden. Ich war auf einmal da, als wäre ich nie weg gewesen. Es war eindeutig. Ich bin viele. Mal Mutter, mal Tochter, mal Freundin, mal Kundin, mal Partnerin. Ich erkannte, dass alle anderen, alle Worte, alle Taten und jedes Wesen täglich und unablässig auf mich einwirkten. Meine Umwelt wurde Teil meiner selbst. Manchmal fühlte ich mich wie meine Businessfreundin, manchmal wie die traurige Nachbarin von gegenüber. Jede Begegnung hinterließ die Facette einer Persönlichkeit in mir, die ich bisweilen selbst annahm. Und auch meine Worte wirkten auf andere ein. Ein Rat kann über Generationen weitergegeben werden. Und so verfestigt sich ein Mensch in vielen Menschen. Es war also klar, ich würde mich nie finden. Ich war da, doch gleichzeitig gab es mich gar nicht. Ich war niemand oder alle, aber niemals nur ein statisches, unveränderliches Ich. Ich war ständig in Bewegung und nie gleich. Nur Gott fehlte mehr denn je. Ich schrie einen tiefen Urschrei, als ich begriff, dass mein Kind sterben musste. Nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann. Ich brauchte die Gewissheit, dass es ein Happy End gibt. Dass das Leben mit dem Tod erst losgeht. Dass mein Kind weiterleben, niemals sterben, sich nur wandeln wird. Und da geschah es. Ich begegnete Gott im Traum. Es klingt banal, doch es war das Eindrucksvollste, was ich je erlebt hatte. Mein Herz tat sich auf, ich flog, fühlte eine unfassbare Kraft, hörte heroische Musik, roch Blumenduft und traf meinen Opa Heinz, der mich umarmte und telepathisch mit mir sprach. Dann erwachte ich in Einfalt. Neben mir schlief nuckelnd das schönste Geschöpf des profanen Diesseits. Ich musste laut lachen. Ich hatte Gott gefunden und es tat überhaupt nichts zur Sache. Es änderte rein gar nichts daran, dass mein Leben hier war und weiterging. Ich sprang nicht umher und verkündete das Evangelium. Ich sprach nicht mal mit Freunden darüber. Ich wollte nichts Kostbares wegdiskutieren. Aber die Erinnerung an meinen kurzen Besuch in der Ewigkeit tröstet mich in den dunklen Stunden der Erkenntnis, dass alles sterben muss. Und jetzt? Ich bin weder geläutert noch erfüllt. Ich hänge auf dem Sofa, fertig vom Tag, genervt von den Kindern, die ich über alles liebe. Belagert von einer depressiven Stimmung, die bald ebenso grundlos vergehen wird, wie sie mich heute Morgen aus dem Nichts befallen hatte. Morgen ist ein neuer Tag. Montag eine neue Woche. Am 1. ein neuer Monat. Und ja, dann kommt schon das nächste Jahr. Und läutet das nächste Jahrzehnt ein. Ich weiß, dass noch viel Tolles, viel Blödes und noch mehr Langweiliges geschehen wird. Ich weiß, dass in allem Bedeutung steckt, mir aber meistens der Blick dafür fehlt. Doch die Suche nach mir hat ein Ende und die Suche nach Gott auch. Endlich bin ich frei, um mich in die Abhängigkeiten des Lebens zu stürzen. Morgen. Denn heute gammel ich auf dem Sofa.